Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht, haltet mit allen Menschen Frieden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Liebe Geschwister, mal ehrlich, braucht es nach dieser klaren Aussage des Apostels Paulus noch eine Predigt? Oder sind wir nicht ganz persönlich jetzt einfach herausgefordert? Also da brauchst du kein Theologe zu sein, da brauchst du nicht einmal ein großer Bibelleser zu sein, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Die Frage lautet ganz einfach, weißt du es nur? Oder lebst du es auch schon? Denn da sind wir gefragt. Weißt du es nur oder lebst du es auch schon in deinem Alltag? Und meine und deine Antwort, die entscheidet ganz oft über Frieden oder Unfrieden in unserer Welt, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen, ja ganz generell in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Lass uns doch noch den ganzen Bibeltext lesen. Er steht ganz am Schluss des 12. Kapitels des Römerbriefes, welches wir ja in den letzten Wochen als Gemeinde sehr intensiv durchgegangen sind und welches wir heute abschließen dürfen. Römer 12, die Verse 17 bis 21. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so vieles an euch liegt? Haltet mit allen Menschen Frieden. Schafft euch nicht selbst Recht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, sagt der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Paulus stellt uns hier eine ganz direkte Frage. Wer siegt? Wer siegt? Du oder das Böse? Wir könnten den letzten Vers auch so übersetzen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen. Es geht also um Sieg oder Niederlage. Und Paulus spricht in der Einzahl, es geht um dich und um das Böse. Entweder du wirst vom Bösen überwunden oder du überwindest das Böse. Es gibt nur eines von beiden, du kannst das Böse nicht in Frieden lassen und das Böse wird dich nicht in Frieden lassen. Du musst kämpfen und in diesem Kampf wirst du entweder siegen oder besiegt werden. So hat es Charles Spurgeon ausgedrückt. Nun, ich bin überzeugt, dieser Bibeltext tönt einmal ziemlich gut. Und die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, das ist eine gute Sache. Tu Gutes, mach nicht Böses. Wenn das alle machen und ich es auch tue, dann wunderbar, super. Aber die Realität sieht doch oftmals ziemlich anders aus. Jedenfalls bei mir. Da streiten sich Nachbarn seit Jahren über diese eine Tanne, welche mir die Sicht aufs Gärihorn nimmt. Man liegt sich wegen dem 3 Zentimeter zu hohen Zaun in den Haaren, der unverschämterweise etwas Schatten auf meine Terrasse wirft. Geschäftsmänner tragen miteinander einen Kampf aus, der schon lange über das normale Konkurrenzverhältnis hinausgeht. Familien werden zur Zank und Verbitterung zwischen Eltern und Kindern Kindern und Eltern auseinandergerissen. In Ehen hat man sich gegenseitig durch Kritik und Nörgeleien verbarrikadiert, eingemauert und sich nichts mehr zu sagen. Wer ehrlich mit sich selber ist, muss sich eingestehen, ich siege nicht immer. Das Böse siegt ganz oft über mich und in mir. Ja, das hat schon Paulus gemerkt, der diese Worte ja geschrieben hat. Der wusste um diesen innerlichen Kampf, den er in Kapitel 7 des Römerbriefes schreibt. Den Willen, den habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen, keine Chance. Das schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. So finde ich nun das Gesetz in mir, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse doch näher liegt. Schon Paulus hat diese Erfahrung gemacht, das Böse ist eine Kraft, die uns überlegen ist. Das Böse ist eine Kraft, die mir überlegen ist. Darum klappt es nicht, wenn ich einfach sage, ich will Gutes tun. Ich will Frieden halten. Das geht nicht. Wir scheitern. Ich scheitere, du auch. Und deshalb brauchen wir in diesem Kampf einen, der uns hilft. Es geht in diesem Kampf nicht ohne die Hilfe von Jesus Christus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, in diesem täglichen Kampf brauchen wir ganz, ganz stark deine Hilfe. Ich danke dir, dass du das Böse selber überwunden und durchbrochen hast. Du hast Böses nicht mit Bösem vergolten, sondern mit Gutem. Und davor leben wir täglich. Und dafür danke ich dir. Und du möchtest, dass wir es dir nachtun. Und es fällt uns oft schwer. Hilf uns, dass dieser Text nicht einfach bloße Theorie bleibt, nette Worte, sondern dass er in unserem Leben greift. Dass wir ihn mit deiner Hilfe zu unserem Lebensprinzip machen dürfen. Amen. Unser Friede soll ein echter Friede sein. Deshalb darf ich ihn immer zuerst empfangen. Liebe Gemeinde, unser Friede soll echt sein. In den Vorbereitungen bin ich über ein einzelnes Wort in diesem Text gestolpert. Es ist das Wort Geliebte. Und ich glaube, dass dieses Wort der Ausgangspunkt dafür ist, dass wir überhaupt befähigt werden, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen auch Frieden zu halten. Und zwar so, dass Gutes tun und Frieden halten eben nicht die Anstrengung von mir selber ist. Das packe ich eh nicht. 80% schaffe ich vielleicht. Aber die restlichen 20%, ich sage dir, da versagen wir. Ich versage. Und diese 20% wären wahrscheinlich sehr entscheidend. Nein, es ist nicht die Frucht meiner eigenen Anstrengungen, weil ich ein guter Kerl bin, weil ich sowieso keiner Fliege was tue, weil ich Humanist oder Pazifist bin. Und wenn, dann mache ich schön brav die Fäuste in den Sack, knirsche mit den Zähnen und schlucke alles brav christlich runter. Nein, eben nicht. Sondern der Schlüssel zur Umsetzung liegt darin, dass ich selber von Jesus Christus auf Friedensterritorium gestellt bin und aus dieser Position heraus den Frieden nachjagen kann. Ja, es ist meine und deine Realität, dass wir selber Frieden mit Gott empfangen haben und daher Geliebte Gottes sind. Gott hat uns ein beispielloses Vorbild gegeben in Jesus Christus, wie dieser Kreislauf von Bösem, dieser Kreislauf von Anfeindung, Zurückschlagen, von Rache und Vergeltung durchbrochen wird. Die Bibel sagt von uns Menschen, dass jeder Einzelne sich gegen Gott gestellt hat. Jeder Einzelne hat gegen ihn rebelliert. Jeder Einzelne hat sich gegen ihn aufgelehnt. Wir haben uns zum Feind Gottes gemacht, genauso sagt es die Bibel. Und jetzt sagt mir, wie hat Gott reagiert? Wie hat er denn reagiert? Hat er denn Böses mit Bösem vergolten? Oder hat er unsere Bosheit und unsere Feindschaft mit Liebe besiegt? Wir wissen es. Oder wir wissen es. Und genau das ist heute Morgen eine große Last von mir. Ich werde den Eindruck einfach nicht los, dass wir es eben nur wissen. Es uns aber nicht mehr packt. Es uns nicht ergreift. Und darum wir aus menschlicher Anstrengung versuchen, das umzusetzen und es eben nicht geht. Jesus Christus hat die Spirale des Bösen durchbrochen. Er hat gesagt, ich zahle dir deine Bosheit und deine Feindschaft nicht mit gleicher Münze heim. Ich habe ein anderes Zahlungsmittel. Mein Zahlungsmittel sind Münzen der Liebe. Mein Zahlungsmittel sind Münzen der Schmerzen. Mein Zahlungsmittel ist mein eigenes Blut. Ich gehe für dich, der du mein Feind warst, ans Kreuz. Ich habe die Kriegsverzichtserklärung unterschrieben. Ich biete dir ein Friedensangebot an. Das ist unser Jesus. Jesus Christus hat am Kreuz diese Kriegsverzichtserklärung unterschrieben zu einem Zeitpunkt, wo wir ihn noch gehasst haben. Paulus drückte es in Römer 5,10 mit den Worten aus, denn wir sind durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Das ist der Grund, warum wir Geliebte sind, warum wir uns auch als geliebte Gemeinde ansprechen lassen dürfen, weil Jesus unsere Bosheit nicht heimgezahlt hat. Er hat auf sein eigenes Recht auf Vergeltung verzichtet, beziehungsweise er hat ja schon vergolten. Aber die Vergeltung unserer Bosheit, unserer Feindschaft hat nicht uns, sondern ihn getroffen am Kreuz an unserer Stadt. Davon leben wir, du und ich, täglich. Ob wir es nur wissen oder ob wir es wahrnehmen, als wahr annehmen. Wir haben einen menschenfreundlichen Gott. Wir haben einen Gott, der uns in Jesus Christus sein freundliches Angesicht zuwendet. Gott hat Böses mit Gutem vergolten. Er ist aufs Gute bedacht, nicht aufs Böse. Darum kann auch Paulus den Ephesern so begeistert zujubeln. Jesus Christus ist unser Friede. Halleluja. In ihm und durch ihn sind wir auf Friedensterritorium gestellt. Und in ihm und durch ihn sind wir auch befreit, selber dem Frieden nachzujagen und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in Frieden zu leben. Ohne diese Spirale von Gewalt, Zerstörung, Rache, Vergeltung, welche diese Welt fest im Griff hält. Wir dürfen aus dem Sieg Jesu über das Böse und aus der Tatsache heraus, dass wir Frieden mit Gott empfangen haben, nun selber den Angriff der Liebe starten und als Friedensstifter und Friedensmacher unseren Mitmenschen begegnen. Wollt ihr das? Liebe Gemeinde Frutigen, wollt ihr das wirklich? Nicht wegen euch, sondern mit der Hilfe und mit der Kraft von Jesus Christus, die uns verändern kann. Wollt ihr das? Einige nicken, ich freue mich. Unser Friede soll ein echter Friede sein. Deshalb kann ich ihn nur anbieten, nicht aber erzwingen. Paulus sagt in den Versen 18 und 19, ist es möglich, so viel es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Verschafft euch nicht selbst Recht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Ihr Lieben, Frieden halten ist in der Hektik des Alltags nicht ganz einfach. Jedenfalls bei mir nicht. Ich würde sogar sagen, es ist etwas vom Schwierigsten, was es überhaupt gibt. Und wisst ihr warum? Weil Frieden halten kein Waffenstillstand ist. Frieden halten ist kein Waffenstillstand, wo ich meine Waffe einfach aus dem Anschlag nehme, auf den Boden lege, aber wenn dann wieder was kommt, dann fliegen die Kugeln, weil die Waffen sind ja noch da. Frieden halten ist kein Waffenstillstand. Frieden halten ist Versöhnung. Frieden halten ist Vergebung. Frieden halten bedeutet, ich bin nicht nachtragend. Ich finde das ein wunderbares Bild. Ich trage dem anderen die Schuld, die er an mir begangen hat, nicht mehr hinterher. Ich bin nicht nachtragend. Da hast du mich verletzt. Dort hast du mich aufgeregt. Da war nicht gut gewesen. Ich trage dem anderen die Schuld nicht mehr hinten nach. Und darum ist es kein Waffenstillstand, sondern Versöhnung. Es ist die Vernichtung des Waffenarsenals. Und darum ist Frieden halten etwas vom Schwierigsten, was es gibt, aber auch etwas vom Schönsten, was es gibt. Wenn wir schon nach Frieden streben, dann soll es aber auch echter Friede sein. Ich möchte einmal ganz bewusst darauf eingehen, was Frieden halten nicht bedeutet. Nicht bedeutet. Frieden halten bedeutet nicht, dass ich über eine schlechte Sache, die mir angetan wurde, Freude empfinde oder diese sogar gutheiße. Die Frau eines Alkoholikers kann nicht um des Friedens willen ihrem Mann den Wein kaufen oder den Schnaps kaufen und seine Sucht gutheißen. Ebenso wie wir auch nicht beide Augen zudrücken dürfen, nur um des Friedens willen, wenn wir merken, dass unser Ehepartner Pornografie konsumiert. Wenn er die Steuererklärung zu seinen Gunsten zurechtbiegt oder immer und immer wieder die vom Staat festgesetzte Höchstgeschwindigkeit auf der Straße übertritt. Rollstraße. Wie schnell darf man da fahren? 50. 50. Wir können nicht einfach beide Augen zudrücken, nur dass wir nicht in Konflikt geraten. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wir werden uns vor Gott einmal verantworten müssen, wenn wir beide Augen zugedrückt haben, nur um den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Frieden halten bedeutet auch nicht, dass wir an uns widerfahrenes Unrecht einfach ignorieren. Wir dürfen für die gerechte Sache kämpfen. Ich möchte ganz bewusst das Beispiel von Lukas von letzten Sonntag nochmal aufgreifen, das mit dem Parkplatz und mit dem Auto. Das hat mir gut gefallen. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt an deinem Bürotisch, der am Fenster steht, und du schaust zufälligerweise genau dann aus dem Fenster, als ein Mitarbeiter sein Auto neben deinem parkiert, der tut die Tür ein bisschen mit zu viel Schwung auf und dir knallt voll die Zitter von deinem Auto. Der Mitarbeiter schaut sich etwas verstohlen um, sitzt wieder ins Auto, Rückwärtsgang rein, aus dem Parkfeld hinaus und parkiert sein Auto 3 Parkfelder weiter rechts. Schwenka, hat mich niemand gesehen. Du, Sonne, was glaubt der eigentlich? Wart nur, bis der mir hier ins Büro rein spaziert. Der Mitarbeiter kommt, du nicht mehr so ganz relaxed und hast gut einparkiert. Wieso Mensch? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mir einfach mein Auto zu vermöbeln und so tun, als wäre nichts gewesen. Das lasse ich mir ganz sicher nicht bieten. Meine Reaktion, deine auch. Aber darf ich mal etwas fragen? Um was geht es hier eigentlich? Geht es ums Auto oder geht es um mich? Geht es um den Blechschaden? Oder hat mir dieser Kerl mich persönlich angegriffen? Hä? Seht ihr den springenden Punkt? Wie oft fühlen wir uns persönlich angegriffen und glauben, uns gegenüber dem anderen rechtfertigen oder verteidigen zu müssen? Dafür geht es gar nicht um mich, sondern um eine ganz sachliche Angelegenheit. Der andere hat mein Auto vermöbelt, nicht mich persönlich angegriffen. Kennt ihr diesen Trugschluss auch? Und deshalb sage ich, wir dürfen Unrecht, das an uns geschehen ist, wir dürfen dafür kämpfen, dass das ans Licht kommt. Dieser fiese Sack soll uns nur die Autotür bezahlen oder die Beule im Auto. Natürlich. Aber wir sollen uns in unserem Kampf schon bewusst sein, für was kämpfe ich eigentlich? Geht es mir darum, Unrecht ans Licht zu bringen? Oder geht es mir einfach nur um mich? Frieden halten bedeutet auch nicht, im Sinne dieser Welt tolerant zu sein. Und vielleicht muss ich den einen oder anderen jetzt gerade etwas enttäuschen. An Christen soll man erkennen, dass sie alle Menschen lieben. Aber in meiner Bibel habe ich noch nie gelesen, dass wir Christen auch tolerant sein müssen. Steht bei mir so nicht. Bei euch? Ich weiß nicht. Dann zeigt mir das mal. Ich meine nur, wisst ihr, wenn von uns zusehends gefordert wird, dass wir auch andere Wege zu Gott, andere Wege zur Erlösung von anderen Religionen zusehends als wahr annehmen sollen und müssen, dann können und dürfen wir nicht im Sinne dieser Welt tolerant sein, einfach um des Friedens willen. Wenn von uns, vor allem von uns Pastoren und vom Vorstand und von den Gemeindeleitungen zusehends gefordert wird, dass wir Homosexualität, dass wir Vielehen, dass wir Konkubinatspartnerschaften einfach so gutheißen und durchwinken, dann können wir nicht um des Friedens willen tolerant sein. Wenn von uns zusehends gefordert wird, dass wir uns auf den Bau gewissen Gepflogenheiten anpassen, Rechnungen manipulieren, unter der Hand arbeiten, immer wieder die Maximalbeladungslast für Nutzfahrzeuge überschreiten, dann dürfen wir nicht tolerant sein, auch wenn der andere sagt, hey, das macht doch jeder. Dann müssen wir uns dagegen stellen, auch auf Kosten des Friedens. Wenn von uns zusehends gefordert wird, dass wir uns in unserem Verhalten dieser Welt anpassen, dann müssen wir vielleicht auf Kosten des Friedens uns abgrenzen, weil das Streben nach Frieden nicht die Gebote Gottes missachten darf. Frieden halten bedeutet auch nicht, dass wir unsere negativen Gefühle wie Vergeltungswünsche, Rachegedanken, Ablehnung oder sogar Hass, jetzt hört zu, dass wir diese verleugnen. Bedeutet es nicht. Denn sie sind da, sie sind echt, sie sind real. Frieden halten bedeutet, diese Gefühle zuzulassen, sie aber am richtigen Ort zu platzieren. Lest ihr ab und zu die Psalmen. Lest ihr ab und zu die Psalmen. Sind euch da nicht auch schon Passagen begegnet, die euch buchstäblich das Blut in den Adern hat gefrieren lassen? Hey, da begegnet man Menschen, die in Bezug auf ihre Rachegedanken und Vergeltungswünsche kein Blatt vors Mund genommen haben, die ihre Gefühle zugelassen haben, aber die sie an der richtigen Stelle platziert haben. Gott zerbricht ihnen die Zähne im Maul. Ihre Kinder sollen Waisen werden und ihre Frauen Witwen. Der Fremde soll seine Güter rauben. Gott der Vergeltung. Herr, du Gott der Vergeltung erscheine. Dicke Post. Also wenn wir diese Worte lesen, diese Rache durchdrängten Worte, dann können wir uns schon fragen, wie das Worte von frommen Menschen sein können. Oder? Können wir uns schon fragen, aber diese Menschen, die haben ohne Scheinfrömmigkeit ihre Gedanken und ihre Gefühle vor Gott ausgeschüttet. Sie haben gesagt, was ihnen stinkt. Sie haben geklagt, sie haben es vor Gott hingelegt und sie haben es am richtigen Ort hingelegt und abgelegt. Ja, sie haben sogar Gott gesagt, was sie sich aus menschlicher Sicht derzeit wünschen. Rache! Ein Rundumschlag Gottes. Ja, die Psalmisten sprechen über ihre Eifersucht mit Gott. Sie protestieren gegen das ihnen widerfahrene Unrecht. So klagt David. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Sie breiten ihren Zorn vor Gott aus und geben Gott das Recht, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Sie rächen sich nicht selber, sondern sie lassen ihr Recht auf Vergeltung aus ihren Händen in die Hände Gottes fallen, der gerecht richtet und für ihre Sache einstehen wird. Und das ist auch die Aufforderung des Paulus an uns. Schafft euch nicht selbst recht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wie man dieser Aufforderung ganz konkret begegnet, das lerne ich aus diesen rachedurchdrängten Psalmen. Ich darf bei Gott Dampf ablassen. Der verträgt das. Sicher, ganz sicher. Und ich darf und soll die Vergeltung des an mir geschehenen Unrechts in seine Hände legen. Darf ich fragen, wer von euch ist Briefträger? Wer ist Posteller? Glück gehabt. Super. Ich möchte diesen Punkt nämlich so zusammenfassen. Ist es deine Verantwortung, jeden Tag am Morgen für morgen deinem Nachbarn die Post in den Briefkasten zu legen? Nein, sagst du, das ist die Verantwortung des Pöstlers, des Briefträgers. Richtig, sage ich. Und genauso ist es auch nicht unsere Verantwortung, die Bosheit uns der Mitmenschen ihnen heimzuzahlen. Das können wir getrost dem Briefträger da oben überlassen. Der macht das viel besser, viel genauer und sowieso viel gerechter als wir. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich meine, nicht auf der horizontalen Ebene zu kämpfen, sondern einen Bogen oben drüber zu machen. Über Gott. Wisst ihr, ich glaube, darin liegt ein Geheimnis. Es liegt das Geheimnis darin, dass uns sowohl Recht verschaffen wird, aber auf der vertikalen Ebene von Gott her, und dass wir auf der horizontalen Ebene in unseren Beziehungen nicht Recht und Genugtuung vom anderen einfordern müssen und daher Frieden halten viel einfacher fällt. Versuch das aus. Eine Frage hat mich aber noch beschäftigt. Wie weit sollen wir denn um des Friedens willen wirklich gehen? Wie weit? In der Bergpredigt hat Jesus ein eindrückliches Beispiel erzählt. Wenn du auf dem Weg bist, um Gott auf dem Altar dein Opfer zu bringen, wir könnten auch sagen, in den Gottesdienst zu kommen, und du erinnerst dich, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann gehe hin, versöhne du dich mit deinem Bruder, erst dann komme und opfere deine Gabe. Der andere hat etwas gegen mich. Und dennoch werde ich aufgefordert, auf den anderen um des Friedens willen zuzugehen, Verantwortung für den anderen zu übernehmen und mich mit ihm zu versöhnen. Hey, Entschuldigung, nichts davon, solange du ein Problem hast mit mir und ich mit dir, dein Problem interessiert mich nicht. Nein, hattest du bis vor kurzem nicht auch gesagt, dass bei Problemen und mit einer Front, verhärtete Front zwischen zwei Personen, müssen doch beide aufeinander zugehen, oder? Das mag ja stimmen in gewisser Weise, aber das Vorbild Jesu und dieses Beispiel zeigt uns auch etwas anderes. Es kann sein, dass ich jeden einzelnen schweren Schritt, dass ich jede einzelne Hürde überwinden muss und soll, dass ich mein Ego überwinden muss, mein eigenes Anrecht auf Genugtuung überwinden soll und jeden einzelnen Schritt auf den anderen zugehe, ohne dass sich dieser überhaupt rührt. Erst dann, wenn ich jeden einzelnen Schritt gegangen bin, jeder einzelne schmerzhafte, schwierige Schritt, und ich vor meinem Gegenüber stehe und ihm die Hand der Versöhnung hinhalte, ist meine Verantwortung erfüllt. So viel es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Ich habe alles getan. Ich habe die Friedenserklärung unterschrieben. Aber erzwingen kann ich Frieden nicht. Und ein letzter Punkt. Unser Friede soll ein echter Friede sein. Darum entscheide ich mich dazu, diesen Frieden bewusst zu leben. Frieden halten ist ein Willensentschluss. Frieden zu halten ist eine Grundentscheidung, die ich treffe, nämlich auch diejenigen Personen gut zu behandeln, bei denen ich es nicht gerne tue. Paulus beginnt diesen letzten Abschnitt mit einem Zitat aus den Sprüchen. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und dann noch, lass dich nicht vom Bösen überwinden oder eben besiegen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Letzte Woche haben wir von Möglichkeit Nummer 1 gehört, was wir mit Menschen tun können, die uns Schwierigkeiten bereiten. Sie segnen. Ihnen Gutes wünschen. Heute kommt Möglichkeit Nummer 2. Aktiv werden. Ihnen Gutes tun. Wisst ihr, wenn wir versuchen, direkt bei der Feindesliebe anzusetzen, also ich weiß, vergiss es. Geht nicht. Und darum gibt uns Paulus einen guten Rat. Fang tiefer an. Fang doch an, dem anderen etwas Gutes zu tun. Etwas ganz Kleines. Nur etwas ganz, ganz Kleines. Vielleicht kommst du mal mit deinem Kaffee oder mit deinem Gipfeli in die Bude und gehst zu diesem einen Arbeiter, stellst ihm den Kaffee aufs Pult und sagst nur, weißt, ich weiß schon, zwischen uns ging es nicht immer. Es tut mir leid, ich mache dir das Friedensangebot. Und dann gehst du wieder, wartest deine Reaktion gar nicht ab. Oder du forderst, oder du könntest ja auch bei einem mehr als Konkurrenten von dir eine Offerte einfordern für dein nächstes Bauvorhaben. Mal schauen, wie der reagiert. Etwas Kleines, ein kleiner Schritt. Paulus sagt ganz konkret, vielleicht kannst du ja über eine gute Tat einen Zugang zu deinem Feind finden. Ihm den Wind aus dem Segel nehmen, indem du ihn mit einer guten Tat, die er garantiert so von dir nicht erwartet hätte, überraschst, beschämst und vielleicht sogar zum Umdenken anregst. Diese Weisheit kannte übrigens das Alte Testament auch. Wenn der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann geh nicht einfach vorüber, sondern hilf deinem Feind, den Esel wieder auf die Beine zu kriegen. Ein wunderbar veranschaulichtes Bild. Vielleicht kann ich zuerst helfen, etwas Gutes tun, bevor ich über den anderen anfange, positiv zu denken oder sogar positiv zu reden. Die Botschaft aus diesen Versen ist eigentlich klipp und klar. Paulus will, dass wir siegen. Er will, dass wir gegen oder über das Böse siegen. Wir sind in unserem Bibeltext einem Prinzip, einem Lebensprinzip begegnet, das so ganz anders ist, als wir es häufig erleben. Ein erster Schritt ist die Entscheidung für diesen Lebensstil. Hier wird Glaube ganz konkret, aber, und ich möchte das nochmal ganz bewusst am Schluss sagen, dieser Lebensstil sollte nicht mit eigenen Klimmzügen gesucht werden. Das geht nicht. Das geht immer nur in der engen Verbindung mit Jesus Christus. Ich möchte diese Predigt abschließen mit den Worten von Augustinus. Gutes mit Bösem vergelten ist teuflisch. Gutes mit Gutem und Böses mit Bösem vergelten, das ist menschlich. Aber Böses mit Gutem vergelten, das ist göttlich. Und dieses Göttliche wünsche ich mir für unsere Gemeinde Pfimi-Frutigen. Und dieses Göttliche wünsche ich dir in deiner Familie, in deiner Ehe, auf deinem Arbeitsplatz und ganz grundsätzlich in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Amen.